Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Nach dem Autobombenattentat gestern wird die Türkei nun tiefer in den Syrien-Konflikt hineingezogen. Unsere Tagesthemen. Sog der Gewalt, die Türkei nach dem Anschlag. Jenseits der Grenze, Medikamententests im Ausland und Lob der Mutter. Ein Feiertag feiert Geburtstag. Seit mehr als 2 Jahren schaut die Welt hilf- und ratlos zu, wie immer mehr Menschen in Syrien sterben. Ein militärisches Eingreifen würde noch mehr Krieg in die Region bringen, heißt es immer wieder. Doch US-Präsident Obama hatte schon im Sommer 2012 eine rote Linie gezogen. Wenn chemische Waffen eingesetzt würden, dann müsse man reagieren. Nun weiß auch Obama, dass es dafür kein UN-Mandat geben wird und dass seine kriegsmüde Nation das auch schwer mitmachen würde. Doch jetzt will auch die Türkei Beweise für Chemiewaffen in Syrien haben und Obama an seine Worte von der roten Linie erinnern. Erst recht nach den blutigen Anschlägen gestern in einer türkisch-syrischen Grenzstadt. Arndt Henze berichtet.
Abschied von den Opfern der Anschläge von Reyhanlı. Angehörige und Nachbarn begraben die 46 Toten. In den Krankenhäusern der Stadt kämpfen die Ärzte um das Leben der Schwerverletzten. Derweil melden die Ermittler die Festnahme von 9 Verdächtigen. Obwohl sie alle türkische Staatsbürger sind, lässt die Regierung in Ankara überhaupt keinen Zweifel. Die Spur führt nach Damaskus. Der Schock über die Anschläge überschattet auch das Treffen der Außenminister Westerwelle und Davutoğlu, die eigentlich ein Zeichen des Aufbruchs im deutsch-türkischen Verhältnis setzen wollten. Sichtlich mitgenommen weiß auch Guido Westerwelle, dass es mit einer bloßen Beileidsbekundung nicht getan ist.
Ich möchte noch einmal zum Ausdruck bringen, dass wir nicht nur mitfühlen, sondern auch gemeinsam mithandeln.
Sein Amtskollege Davutoğlu macht danach deutlich, was gemeinsames Handeln für ihn bedeutet. Er gibt der Tatenlosigkeit der internationalen Gemeinschaft eine Mitschuld an der Gewalt. Die roten Linien waren längst überschritten, als das Assad-Regime chemische Waffen einsetzte. Auch die ständigen Massaker an der Zivilbevölkerung überschreiten alle roten Linien. Und nun dieser barbarische Anschlag. Die Türkei wird alle notwendigen Maßnahmen ergreifen, um der Gewalt Einhalt zu bieten. Und wir hoffen auf die internationale Gemeinschaft. Damit setzt die Türkei nicht nur Deutschland unter Druck. Nächste Woche will Ministerpräsident Erdogan auch den amerikanischen Präsidenten an dessen eigene rote Linie in Sachen Chemiewaffen erinnern. Obama ist im Bedrängnis, seit sein Außenminister am Freitag von starken Beweisen für den Einsatz von Giftgas sprach. Einen möglicherweise letzten Ausweg soll die internationale Syrien-Konferenz bringen, auf die sich die USA und Russland verständigt haben. Doch ob damit mehr als ein wenig Zeit gewonnen werden kann, ist fraglich. Der deutsche Verteidigungsminister zeigt sich im Bericht aus Berlin ungewöhnlich pessimistisch und warnt:
Unsere Einflussmöglichkeiten sind begrenzt. Ein militärisches Eingreifen wäre sehr, sehr aufwendig und verlustreich. Wir sind weit weg von einem UNO-Sicherheitsratmandat. Das ist eine schlimme Entwicklung, die wir militärisch von außen nicht groß werden beeinflussen können.
In Berlin sorgt man sich auch um die Sicherheit der deutschen Soldaten, die mit ihren Patriot-Einheiten die Türkei vor einem Angriff schützen sollen. Doch sollte die Türkei selber in Syrien militärisch eingreifen, wäre ihr Einsatz mit dem Mandat des Deutschen Bundestags nicht mehr vereinbar, ein Abzug aber gegenüber dem NATO-Partner Türkei kaum zu vermitteln.
Im Nachbarland der Türkei, in Bulgarien, wurde heute gewählt. Das EU-Land Bulgarien ist derart arm, dass sich Anfang des Jahres mehrere Menschen aus Verzweiflung selbst verbrannten. Und diese Wahl heute fand nur deshalb statt, weil die alte Regierung vom so verzweifelten Volk aus dem Amt gejagt wurde. Nachdem im Februar tagelang Zehntausende gegen hohe Strompreise auf die Straße gegangen waren, trat das Kabinett geschlossen zurück. Von Aufbruch allerdings kann man heute kaum reden. Denn der Zurückgetretene hat die Chance, auch wieder der neue Ministerpräsident zu werden. Und das macht viele Menschen nicht nur verzweifelt, sondern wütend. Till Rüger.
Mafia, Mafia, rufen die Demonstranten kurz nach Bekanntwerden erster Wahlergebnisse im Zentrum von Sofia. Sie protestieren gegen die Neuauflage des bisherigen Parlaments, denn die alte Regierung in Bulgarien könnte auch wieder die neue sein. Der Wahlgewinner, Bojko Borisov, von der konservativen GERB-Partei, gab sich schon unmittelbar nach der Stimmabgabe siegessicher. Nach den bisherigen Ergebnissen werden wir wieder die führende politische Kraft. Das überrascht mich nicht, denn wir haben viel für das Land getan. Seine GER-Partei ist aber in jedem Fall auf einen Koalitionspartner angewiesen. Die Sozialisten und der Oppositionsführer Sergej Stanischew liegen derzeit mit deutlichem Abstand auf Platz 2. So wie im Moment kann es nicht weitergehen. Wir brauchen wieder mehr soziale Verantwortung des Staates. Ich will, dass auch meine Kinder eine Zukunft in Bulgarien haben. Für Unmut im Wahlkampf hat ein Abhörskandal à la Watergate gesorgt, bei dem vermutlich im Auftrag des Ex-Innenministers Telefongespräche von mehreren hundert Politikern und Journalisten abgehört wurden. Unter den illegal aufgezeichneten Gesprächen war sogar eines, das der ehemalige Regierungschef Borisow mit einem Staatsanwalt führte. Auf dem Tonband ist zu hören, wie er Einfluss auf Korruptionsermittlungen nimmt. Nach der Veröffentlichung behauptete Borisow einfach, es habe sich um ein fiktives Gespräch während eines Rhetorikseminars gehandelt. Vergangene Nacht hatte die Polizei zudem in einer Druckerei nahe Sofia 350.000 illegal hergestellte Stimmzettel beschlagnahmt. Die bulgarische Staatsanwaltschaft spricht von versuchtem Wahlbetrug. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Die Demonstranten heute Abend befürchten nun politischen Stillstand. Bulgarien gilt als das ärmste Land in der EU. Der Durchschnittslohn liegt derzeit bei 400 Euro. Ein Viertel der Menschen lebt in großer Armut.
Auch in Pakistan wurde gestern gewählt. Dort gibt es einen Regierungswechsel. Jan Hofer.
Klarer Wahlsieger ist die Muslimliga des früheren Premierministers Sharif. Hochrechnungen zufolge braucht Sharif aber einen Koalitionspartner. Zweitstärkste Kraft wurde die Partei des früheren Cricket-Stars Khan. Die bisherige Regierungspartei von Präsident Zardari landete abgeschlagen auf dem dritten Platz. Sharif war in den 90er Jahren schon zweimal Premierminister.
Der Neue in Pakistan ist ein alter Bekannter. Nawaz Sharif von der Muslimliga hat die Wahl klar gewonnen. Er ist reich, gilt als Wirtschaftsfachmann. Nawaz Sharif führte zweimal die Regierung. 1992 musste er gehen wegen Korruptionsvorwürfen. Er kam zurück, legte sich mit der Armee an. 1999 putschte ihn Pervez Musharraf aus dem Amt. Sharif wurde verhaftet und ging später ins Exil. Die zweitstärkste Kraft in Pakistan ist nun Imran Khan. Er kündigte an, er wolle in die Opposition gehen. Der frühere Cricketstar liegt nach seinem Unfall immer noch im Krankenhaus, gestand dort seine Niederlage ein. Viel Positives haben wir bei dieser Wahl gesehen. Junge Leute und Frauen haben teilgenommen. Das hat es noch nie so gegeben. Ich war für Pakistan noch nie so optimistisch wie heute. Die Regierung muss gehen und die Menschen in Pakistan hoffen jetzt auf die Wahlsieger. Doch der Berg von Problemen ist groß. Nicht auszuschließen, dass auch der neue Premier die Menschen enttäuscht.
In Spanien sind erneut Tausende gegen das Sparprogramm der Regierung und die hohe Arbeitslosigkeit auf die Straße gegangen. In der Hauptstadt Madrid starteten am späten Nachmittag mehrere Märsche zum zentral gelegenen Platz Puerta del Sol. Dieser gilt seit dem Beginn der Proteste vor 2 Jahren als Symbol einer breiten Bewegung gegen die Sparpolitik. Er war damals von mehreren tausend Menschen fast 4 Wochen lang besetzt worden. Die Piratenpartei wird über ihren Kurs auch weiterhin auf Mitgliederversammlungen abstimmen und nicht im Internet. Das beschloss der Bundesparteitag im bayerischen Neumarkt nach hitziger Debatte. Ein Antrag, die Voraussetzungen für Online-Abstimmungen zu schaffen, verfehlte knapp die nötige Zweidrittelmehrheit. Gestern hatte der Parteitag Programmschwerpunkte für die Bundestagswahl beschlossen. Der FDP-Bundestagsabgeordnete und Justizstaatssekretär Max Stadler ist tot. Der 64-Jährige starb heute in der Nähe von Passau. Der Jurist war in den 90er Jahren FDP-Vorsitzender in Bayern. Unter Bundesjustizministerin Leuthäuser-Schnarrenberger wurde Stadler 2009 Staatssekretär.
Westdeutsche Pharmakonzerne haben ihre neuen Arzneimittel in DDR-Kliniken getestet. Das ist schon lange bekannt. Aber dass dieses Geschäft, wehrlose Patienten gegen begehrtes Westgeld, ein so großes Ausmaß hatte, das ist neu. Mehr als 50.000 Menschen, von denen viele nichts wussten, natürlich auch keine einzige D-Mark bekamen, dienten offensichtlich als Versuchspersonen, hat der Spiegel herausgefunden. Wissenschaftler der Berliner Charité wollen ab morgen untersuchen, wie diese Studien zustande kamen. Und sie werden sich dann auch mit jenen Fällen zu beschäftigen haben, die uns Verena Bünden zeigt.
Die Berliner Charité kurz vor Mauerfall. Ausgerechnet an 30 Frühchen soll hier laut Spiegelinformationen das als Dopingmittel bekannte EPO getestet worden sein. Auftraggeber das Pharmaunternehmen Böhringer Mannheim. Pharmatests in DDR-Kliniken. Es gab sie im großen Stil, oft ohne Wissen der Patienten, auch mit Todesfolge. Die großen westlichen Pharmaunternehmen profitierten vom Mangel an neuen Medikamenten. Die DDR-Behörden kassierten dafür Devisen. Bis zu 800.000 Westmark sollen pro Testreihe gezahlt worden sein.
Ich sehe die größten Versäumnisse darin, dass hier eine unheilige Allianz zustande kam zwischen Pharmakonzernen, die abgeschirmt von der Öffentlichkeit auch zum Teil Studien durchgeführt haben, die man in Deutschland hätte, in Westdeutschland hätte besser nicht durchführen können.
Für Medizinversuche gelten die internationalen ethischen Richtlinien von Helsinki. Nach denen muss der Patient seine Einwilligung zu Medizintests geben. Für den Bayer-Konzern sollen in der DDR laut Spiegel Versuche an Alkoholikern im Delirium gemacht worden sein, ohne deren Zustimmung. Bayer weist die Vorwürfe zurück. Sofern im Auftrag unseres Unternehmens klinische Studien in der ehemaligen DDR durchgeführt worden sind, gehen wir davon aus, dass diese entsprechend der Deklaration von Helsinki sowie den Vorschriften des Arzneimittelgesetzes der ehemaligen DDR erfolgte. Auch heute sind nach wie vor Pharmatests an Menschen nötig. Durchgeführt werden sie zunehmend in Schwellenländern wie Indien oder in Osteuropa.
Die Patientenversicherungen, der Patientenschutz, die Einverständniserklärungen, die hier allesamt verlangt werden und natürlich einen hohen Anspruch haben, sind dort eben niedriger angesiedelt. Das heißt, Arzneimittelstudien können einfacher durchgeführt werden.
Ein staatliches indisches Krankenhaus. Der Mangel im Gesundheitssystem ist so groß, dass Medikamententests für die Armen oft die einzige Chance auf Behandlung sind. Die Verantwortung vor Ort übertragen die Pharmakonzerne meist lokalen Unternehmen und Ethikkommissionen. Deutschen Medizinethikern reicht deren Kontrolle nicht.
Ich sehe zunächst die auslösenden Pharmafirmen in der Verantwortung. Aber ich denke, wir müssen überfälligerweise auch weltweite verpflichtende Standards für die Praxis der klinischen Forschung sicherstellen.
Ohne schärfere Auflagen bleibt das Risiko, dass irgendwo auf der Welt Menschen für Medizinversuche mit ihrer Gesundheit bezahlen.
Zum Sport. Der Formel-1-Pilot Fernando Alonso hat sein Heimrennen in Spanien gewonnen. Noch einmal Jan Hofer.
Fernando Alonso hat den großen Preis von Spanien gewonnen. Der Ferrari-Pilot siegte vor dem Finnen Kimi Räikkönen und seinem Teamkollegen Felipe Massa. Sebastian Vettel wurde Vierter.
Nach 7 Jahren gewinnt der Spanier wieder sein Heimrennen. Im Gegensatz zu ihm haben die meisten mit ihren Boliden Schwierigkeiten. So die Silberpfeile. Am Start können sie ihre Führungspositionen noch halten, das Auto aber belastet die Reifen zu stark. Deswegen fallen beide in der Folge zurück. Nico Rosberg wird nur noch Sechster. Die Reifenstrategie ist auch in diesem Rennen maßgebend. Bis zu 4-mal werden die Gummis gewechselt. Sebastian Vettel kommt am Ende über Platz 4 nicht hinaus.
Ja, ich glaube, wir müssen heute zufrieden sein mit dem 4. Platz. Wir wissen, dass es noch einiges zu tun gibt, was die Reifen angeht. Der harte Reifen hat uns heute nicht das gebracht, was wir uns erwünscht hätten.
Das schnellste Auto im Feld ist heute eindeutig der Ferrari. Dies ermöglicht Fernando Alonso seinen 2. Saisonsieg.
Das deutsche Eishockey-Team hat in Helsinki das WM-Vorrundenspiel gegen die USA mit 0:3 verloren. Damit kann sich die Mannschaft von Bundestrainer Cortina nicht mehr aus eigener Kraft für das Viertelfinale qualifizieren. Am letzten Spieltag der Fußball-Bundesliga haben die Spielerinnen des VfL Wolfsburg die erste deutsche Meisterschaft der Clubgeschichte perfekt gemacht. Sie setzten sich mit 4:0 gegen den SC Bad Neuenahr durch.
Das erste Mal seit 2001 hebt nicht Turbine Potsdam oder der erste FFC Frankfurt die Meisterschale in die Höhe. Der VfL Wolfsburg ist der neue deutsche Meister bei den Frauen.
Es ist ein wunderschöner Tag, der Rahmen hat gepasst. Viele Zuschauer, ein tolles Spiel meiner Mannschaft. Ich bin einfach unendlich stolz auf die Mannschaft, was sie dieses Jahr geleistet hat.
Ich muss ehrlich sagen, ich hatte sogar Tränen in den Augen, weil irgendwie die Emotionen, ach, die sind immer da bei sowas.
Im letzten Saisonspiel gegen den SC Bad Neuenahr zeigten die Wolfsburgerinnen, dass sie berechtigterweise ganz oben stehen. 2 Tore von Martina Müller, die 2005 noch mit Wolfsburg in der 2. Liga spielte. Ein Fallrückzieher von Conny Polas sowie ein Treffer von Kapitänin Nadine Kessler sorgten für die Entscheidung. Das Team von Trainer Ralf Kellermann gewinnt die Bundesliga mit 4 Punkten Vorsprung vor Turbine Potsdam. Und es stehen noch 2 Wettbewerbe aus. Wie Bayern München bei den Männern können auch die Wolfsburger Frauen noch das Triple holen.
Überraschungssieg im deutschen Springderby für Gilbert Tillmann und Hello Max. In Hamburg-Kleinflottbeck kam es zu einem Stechen um den Sieg. zwischen Tillmann und Karsten Otto Nagel, der in der Entscheidung vorlegte und genauso mit einem Abwurf ins Ziel kam wie der nach ihm startende Sieger. Gilbert Tillmann aus Grevenbruch war dabei allerdings schneller mit seinem Pferd Hello Max als Nagel auf Lex Luger vor 23.000 Zuschauern in der Hansestadt. Hello Max, beeindruckende 19 Jahre alt, galt als junges Pferd als unreitbar und sollte aussortiert werden. Tillmann kaufte ihn, weil er an das Pferd glaubte. Heute beschenkte ihn Hello Max dafür mit dem Sieg im schwersten Springen der Welt, dem deutschen Springderby.
Die Hausfrau und Mutter hat zwei Lebensfragen. Was ziehe ich an und was koche ich? So nachzulesen in einem deutschen Hausfrauenratgeber der 50er Jahre. Also aus jener Zeit stammend, in der Männer Geschichte machten und Frauen sauber. 20 Jahre später gestand man der Frau großzügigerweise eine Art Drei-Phasen-Leben zu. Ausbildung ja, dann aber bitte nur um Kinder kümmern, und waren die einmal groß, durfte die Frau wieder etwas anderes sein als nur Mama. Und heute? Autorin und Mutter Jenny Rieger testet in einem Selbstversuch anlässlich des heutigen Tags der Mutter, den es in Deutschland seit genau 90 Jahren gibt, das Ansehen derselben und stellt fest, Mutterschaft heißt auch heute noch immer vor allem eins, dass Mutter schafft.
Von allen Müttern auf der Welt ist keine, die mir so gefällt.
Der Tag der Mutter beginnt meist mitten in der Nacht.
Oh, wie schön!
Zumindest gefühlt. Er nimmt seinen Lauf mit strahlenden Kindergesichtern und unvergesslichen Geschenken.
Oh, ein Herz und...
ja, eine Schnecke.
Ah, toll!
Man mag vom Muttertag halten, was man will. Wer Kinder in die Welt gesetzt hat, muss mitspielen und gute Miene machen zum Muttertag, auch wenn es vor allem den Müttern selbst oft einiges abverlangt.
So schöne Blumen.
Ja, und wer hat die gebunden heute am Muttertag? Die Blumenmutter.
Wenn man jemanden hat, der auf die Kinder dann auch aufpasst, dann ist das kein Problem für uns. Das habe ich gern gemacht.
Und ein Kuchen.
Ja, aber wer hat den gebacken heute früh um 3 am Feiertag? Na, die Konditorenmutter.
Mir macht es nichts aus zu arbeiten.
Naja, wenigstens die zwei hier sind selbstgemacht und müssen heute doch ohne ihre Reportermutter auskommen. Denn Mutterschaft heißt oft auch Mutterschaft. Heute nicht anders als früher. Essen kochen, Nase putzen und das an 364 Tagen im Jahr mindestens. Das Los der Mutter war noch nie ein leichtes. Heute steht sie gar im Regen und wartet vergeblich auf Kundschaft. 90 Jahre Muttertag und niemand in Feierlaune?
Da kann man nichts machen.
Höchstens ab ins Blaue flüchten, vielleicht ja mit einer Mutter am Steuer.
Ich bin nicht die einzige Mutter, die heute arbeitet.
Das stimmt. Selbst unser aller Mutti ist heute beruflich unterwegs, die Mutti der Nation, und ist so allen arbeitenden Frauen ein glänzendes Vorbild. Aufschwung Mutter eben. Aber auch der längste Muttertag geht einmal zu Ende und führt wieder heim in den friedlichen Schoß der Familie. Oder vielleicht lieber doch nicht?
Die Frauen schuften am Muttertag. Bleibt der Trost, beim Wetter muss ein Mann arbeiten. Sven Plöger, wie beginnt die neue Woche?
Ja, Karin, heute bin ich dran, zweifellos. Meine Mutter hat frei. Und was ich feststellen kann, ist, dass es schöner wird im Verlauf der Woche. Dass es heute allerdings dann auch mal schön war, weil man viele Regenbögen sehen konnte. Wir haben viele Fotos zugesendet bekommen in dieser Richtung. Danke an Frau García an dieser Stelle. Und wir gucken gleich mal auf die Entwicklung im Osten Deutschlands. Geht es nämlich auf den Sommer zu. Schönes Wetter, Mittwoch, Donnerstag, 25 bis 27 Grad. Im Westen viel mühsamer, wechselhaft mit Schauern, kurzen Gewittern und gerade mal knapp über 20. Morgen schon am Vormittag im Osten ganz schön. Von Westen kommt neuer Regen, der sich nachmittags bis in die Mitte Deutschlands ausbreitet. Von Nordwesten und von Südwesten wird es freundlicher. Und im äußersten Osten kommt der Regen gar nicht an. Temperaturen meistens so zwischen 12 und im Osten bis zu 18 Grad, also nochmal ein kühler Tag. Die Aussichten der Dienstag wechselhaft im Süden schon schön und Mittwoch dann die eingangs genannte Verteilung. Also die neue Woche startet frisch, am Mittwoch ist aber schon für viele wieder Sommerkarren.
Ja, nicht gleich übertreiben. Danke, Sven Plöger. Gleich geht's weiter mit Titelthesen Temperamente. Die nächste Tagesschau meldet sich gegen 1.20 Uhr und ab morgen informiert sie hier an dieser Stelle wieder Tom Buru. Ihnen eine schöne Woche.